ARD Sounds.
Es gibt wissenschaftliche Ansätze, die sagen, dass unser Nervensystem im Ursprung konzipiert wurde von Bakterien, um mit uns zu kommunizieren. Und dass dann erst das Thema Muskelsteuerung und so weiter kam. Also das ist eine Kommunikationsleitung unserer Stammbesatzung, die versucht, uns zu steuern. Es gibt zum Beispiel auch Hinweise, wenn man sich rohkostreich ernährt. Wenn man das eine Zeit lang durchhält, man muss es durchhalten, das ist wie beim Sport. Dann stellt sich die Besatzung um und sagt, wir wollen mehr davon. Das wird per MRT-Scans gemacht, also wissenschaftlich wirklich knallhart. Und dann sieht man, dass die Probandinnen und Probanden, die vorher viel Rohkost gegessen haben, dass da das Hirn feuert, also Glückshormone feuert, wenn die Rohkost sehen. Ne? Also diese Durststrecke, man braucht eine Durststrecke, um die eigene Bakterienbesatzung zu trainieren, aber dann hält die uns bei der Stange. Und wir denken ja, das ist unser Wille, wir sind beinhart. Ja. Also, nee, das sind schon die Kleinen da unten, die merken, hey, das tut uns gut, mehr davon.
Radio 1. Hörbar Brust.
Radio 1, die Hörbar Brust, das ist mein Gast heute.
Radio 1. Hörbar Brust.
Den Deutschen wird seit jeher ein ganz besonderes und inniges Verhältnis zum Wald nachgesagt. Was sicherlich nicht von ungefähr kommt. Schließlich ist das Land zu etwa einem Drittel von Waldflächen bedeckt. Über den Zustand können wir gleich mal mit unserem heutigen Gast sprechen. Denn wenn jemand den Wald kennt, dann ist das Peter the Tree Wohleben, Gründer der Waldakademie und Erfolgsautor, der mit seinem Buch Das geheime Leben der Bäume ab 2015 für zwei ganze Jahre auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste stand. Viele erfolgreiche Veröffentlichungen folgten. Seitdem erhält der 1964 in Bonn geborene Förster und Naturschützer eine diesen wichtigen Themen angemessene Aufmerksamkeit. Auch weil er es schafft, wissenschaftliche Inhalte fundiert und nachvollziehbar aufzubereiten, komplexe Sachverhalte anschaulich zu erklären und immer auch Optimismus zu verbreiten. Wasser, Pilze, Zellen, Viren, Tiere, Böden, Bäume und Bakterien lieben ihn dafür. Und wir freuen uns, ihn bei uns als Gast zu haben.
Herzlich willkommen nach 10 Jahren, glaube ich, wieder, ne? Ich weiß es nicht mehr genau, wie lange es her ist.
Vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade vorhin mal drüber gesprochen. Vielleicht sind es auch 9, aber so ungefähr. Ich wusste nur, ich war hier schon mal, aber natürlich nicht in so schönen Räumen. Aber ja, so ungefähr.
Ja. Wissen Sie noch, in welcher Situation Sie davon erfahren haben, dass Ihre Großmutter unglücklich in einen Förster verliebt war?
An die Situation kann ich mich nicht erinnern. Das muss aber schon lange, lange her sein. Also meine Großmutter ist relativ früh gestorben. Und ich würde mal sagen, das war so schon zu dem Zeitpunkt spätestens, wo ich angefangen habe zu studieren, Forstwirtschaft, dass meine Mutter mir das erzählt hat.
Aha, sie hat es Ihnen gar nicht selbst erzählt. Sie hat Sie gar nicht selbst zur Seite genommen und gesagt, weißt du was du gerade machst, mein Enkel, es ist so schön, dass und in Wirklichkeit ist dein Großvater auch nicht. Nein, okay. Würden Sie denn sagen, dass Sie überhaupt familiär in puncto Natur, Wald sehr sensibel und aufmerksam erzogen wurden? Gab es da schon Weichen, die gestellt wurden?
Ich glaube nicht, interessanterweise. Also meine Eltern sind schon gerne mit mir draußen gewesen. Also ich habe noch 3 Geschwister, sind ans Meer gefahren oder in die Berge auf dem Bauernhof, so Sachen, und auch viel gewandert. Aber nicht im Sinne von, das ist eine Fichte, das ist eine Tanne, das ist eine Buche oder das ist ein Goldlaufkäfer, sondern einfach schön draußen zu sein. Ne? Also insofern, ja, naturverbunden. Aber diese, ich würde mal sagen, emotionale Seite, die lag, glaube ich, an meiner Stellung in der Familie. Ich bin das 3. Kind. Also es hat ja jedes Kind so eine Stellung. Ne? Das 1. boxt alles durch, das 2. kriegt alles erlaubt, sowas zumindest bei uns.
Was ist mit dem 2?
Dem 2. hat es auch schwerer, würde ich sagen. Also
auch im Sinne von das 2. und das 3. Sie hatten... den ein bisschen nochmal den, weiß ich nicht, um auf sich aufmerksam zu machen vielleicht.
Oder? Nee, eher umgekehrt, eine Pufferfunktion, also in den Hintergrund zu treten. Mhm. Das war sozusagen, also ich war der Vermittler in der Familie.
Aha.
So, diese Rolle ist mir zugeschrieben worden, sagen wir es mal so. Und das hat dazu geführt, dass ich gelernt habe, sehr aufmerksam zuzuhören. Das hat allerdings auch dazu geführt, dass ich meine Bedürfnisse nicht gesehen habe, was dann im Alter von, wie alt war ich denn da, 42 oder so, zum Burnout geführt hat. Das hing halt unter anderem damit zusammen. Aber trotzdem bin ich dankbar dafür. Also ich möchte das nicht wiederholen, diese Situation. Aber Andere Leute kippen mit dem Herzinfarkt um. Ich habe gelernt, mehr auf mich zu achten, aber diese Empathie, die ist halt geblieben. So, und das hat es mir ermöglicht, Sachen zu hinterfragen, mal genauer hinzugucken, Zusammenhänge zu sehen. Also für mich ist das im Nachhinein trotzdem ein sehr schönes Paket.
Wie würden Sie Empathie übersetzen? Also kommt da noch mehr als Mitgefühl oder welches Wort würden Sie benutzen?
Ja, also Mitgefühl, aber es geht auch um Sehen. Ne? Also das ist ja eine moderne Übersetzung, man möchte gesehen werden. Und ich glaube, ich kann das ganz gut auch in der Natur. Also nicht nur andere Menschen sehen, sondern auch andere Lebewesen sehen.
Und Empathie ist ja, ich will mich jetzt gar nicht so an diesem Wort festbeißen, aber ich glaube, es gibt schlimmere Wörter, die Platz einnehmen könnten, ist ja momentan auch so ein bisschen Wort der Stunde. Mhm. Sie wird vermisst, sie wird in Seminaren und Workshops mehr oder weniger seriös vermittelt. Glauben Sie, dass man Empathie erlernen kann oder geht das über die sogenannte nächste Schlüsselwort Achtsamkeit?
Das ist echt eine schwere Frage. Also erlernen kann man sicher. Ich glaube nicht, dass Menschen mit mehr oder weniger Empathie geboren werden. Mag sein, ich bin jetzt kein Genetiker, aber ich glaube schon, dass man es erlernen kann, aber eben durch eigene Erfahrung. Also dass man merkt, okay, also wenn man andere Menschen braucht, es gibt ja auch Menschen, die nicht so sozial im Sinne von integriert in irgendwelche Gemeinschaften sind. Aber wenn man das ist, dann ist man ja auf Resonanz angewiesen. So, und wenn man schlechte Resonanzen erzeugt, ist man in der Regel nicht besonders empathisch, sagen wir es mal so. Und alleine schon, und jetzt kommt das Thema Achtsamkeit rein, wenn ich mehr auf mich achte und sage, ich wünsche mir das aber, dann kann ich mein Verhalten ändern. Aber letztendlich muss es ja intuitiv kommen. Also ansonsten wäre das so wie ein aufgesetztes Grinsen auch keine Fröhlichkeit, echte Fröhlichkeit vermittelt, kann auch eine erlernte Empathie letztendlich, glaube ich, nicht richtig gut sein.
Vielleicht ja doch, wenn sie Früchte trägt. Das frage ich mich bei solchen Sachen tatsächlich oft. Also ich habe mich mal bei einer Freundschaft, die inzwischen nicht mehr existiert, aber ich habe mal gedacht, wenn der jetzt eine Weile mal sich darauf einließe, dass er weiß, dass ich auf Hilfe angewiesen bin, gerade weil ich die und die Krankheit habe und Unterstützung brauche. Wenn das nicht vom Herzen kommt, sondern wenn es einfach wirklich auswendig gelernt ist, aber bedeutet, dass mir einmal pro Woche diese Hilfe angeboten wird, vielleicht geht das irgendwann, weil er ja da auch eine positive Resonanz, haben Sie gerade das Wort benutzt, das schweißt uns ja auch zusammen. Das erzeugt ja auch ein Gefühl von Nähe und von Wärme. Vielleicht kann man auf die Weise tatsächlich lernen, dass, wie gut es tut, anderen auch zu helfen oder Empathie zu zeigen.
Also das sieht man daran, sagen wir mal, ein klassisches Beispiel aus dem Wald wäre Hubertus.
Aha.
Übrigens komischerweise als Heiliger der Jagd verehrt, weil er genau das Gegenteil ist. Dem ist der Sage nach, also war ein Jäger, der hat jede Menge Hirsche geschossen und dem ist irgendwann mal ein Hirsch mit einem Kreuz zwischen den Hörnern erschienen.
Ach.
Und er hatte vor lauter Ehrfurcht fortan auf die Jagd verzichtet. Und das ist ein Phänomen, das erlebt man tatsächlich bei vielen alten Leuten, die jagen, dass die im Alter das nicht mehr können. Und auch das ist ja Empathie. Ne? Also insofern, ja, dann muss ich das tatsächlich gerade mal ein bisschen korrigieren, weil das ist ein ganz klarer Beleg. Das gibt es ja auch in anderen Bereichen, sagen wir mal. Ich habe das mal bei einem Nachbarn, also ein bisschen weiter entfernt, der Metzger war, erlebt, der konnte das nachher nicht mehr, weil ihm das Leid getan hat. Ne? Da in so einer Großschlachterei hat der gearbeitet. Also insofern glaube ich schon, ja doch. Also man kann das über Rückkopplung tatsächlich lernen und sich verändern. Und interessanterweise ist es bei Menschen, die älter werden, sagt man ja auch altersmilde.
Ja, stimmt.
Klingt so ein bisschen despektierlich, oder?
Ja, es klingt so, als wäre das wie diese leeren Kohlenhydrate.
Ja, ja, genau.
Und bei manchen Menschen mag es auch so sein, dass sie diese Altersmilde aufbringen, weil sie auch sagen, wie ja auch viele Leute Sachen als Toleranz verkaufen, aber eigentlich ist es nur Gleichgültigkeit.
Stimmt.
So, dass gar nichts mehr sich regt. Aber es gibt eben auch, wie Sie eben gerade beschrieben haben, und das finde ich auch schön, wenn man spürt, dass Menschen vielleicht eben durch diese Resonanz, durch diese Aufmerksamkeit, die sie bekommen von der Dankbarkeit, werden die plötzlich wärmer um 3-4 Grad. Und das gefällt ihnen.
Ja.
Und der Welt dann auch.
Ja.
Schön. Wir fangen an mit Harry Styles. As it was, das habe ich jetzt an den Anfang gestellt. Ja. Wofür steht dieses Lied in Ihrem Leben?
Für gute Laune. Also es ist wirklich, wenn mich Leute nach Musik wünschen, fragen, das ist wirklich eine wilde Mischung.
Wie oft passiert das denn?
Das passiert nicht so oft, aber es passiert und ich bin jetzt kein Mensch, der alle möglichen Interpretinnen und Interpreten rauf und runter deklinieren kann, aber manchmal packen mich einfach Musikstücke. Und bei dem, das war das so, ich kannte den vorher gar nicht. Und das war so, ist so fröhlich, auch hier mit der, mit dieser Kleinkinderstimme am Anfang, wenn das so startet. Ne? Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch Enkel, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich weiß nicht, was da bei mir alles getriggert wird.
Na schön.
Und das ist einfach cool, ne? So aufs Fahrrad Richtung Waldakademie und am besten schöner Sommerwind und ab geht die Post.
Harry Styles macht ja die Welt verrückt. Also nicht gleichermaßen Frauen und Männer, aber fast, kann man sagen. Haben Sie auch mal für jemanden extrem geschwärmt?
Nie. Ich war nie so ein Fanboy von. Egal, ob das aus der Musik oder aus der Wissenschaft oder sonst irgendwas ist, nie. Ich fand das schade, weil ich habe das ja um mich herum erlebt. Wo ich immer, für mich waren das halt irgendwo doch normale Menschen. Also ich will mich nicht davon freimachen, dass ich nicht beeindruckt bin, wenn ich bekannte Persönlichkeiten treffe. Das ist was anderes. Aber dass ich so in so eine Schwärmerei ausbreche, das hatte ich nie. Also meine Schwester zum Beispiel, die hatte einen Starschnitt von Udo Lindenberg aus der Bravo, sowas. Ne?
Starschnitt, wann habe ich das Wort das letzte Mal
an
gehört?
An der Tür hängen.
Ja, von Udo Lindenberg.
Genau, da muss man ja, glaube ich, weiß nicht, wie viele Hefte zusammensammeln, dass man dieses Ding da zusammen in Lebensgröße hatte. Ne? Also sowas nie, nee. Also ich bin auch nicht auf Konzerte gegangen. Ich bin, ich weiß mal, eine Tochter, ich weiß gar nicht, wie alt war die da, da sind wir mal auf ein Konzert, wie hieß denn diese vierköpfige Frauenband, die hier aus Popstars.
No Angels.
No Angels, bin ich auf den Namen noch nicht mehr gekommen. Sowas bin ich dann schon mitgefahren, aber für mich selber seltenst. Mhm. Ja.
Gut, wenn Sie jetzt also für niemanden geschwärmt haben, Sie beschäftigen sich so viel mit der Natur, mit Lebewesen und Sie sehen, wie alles zusammenhängt. Wir tauchen da ja jetzt gleich ein bisschen tiefer ein. Gibt es denn auch ein Lebewesen, bei dem Sie sich trauen zu sagen, das mag ich überhaupt nicht?
Da muss ich aber schon lange überlegen. Nee, also das gibt es eigentlich nicht. Nee. Also es gibt natürlich, ich mag nicht von einer Zecke gebissen werden. Aber ich sage nicht, ich mag Zecken überhaupt nicht.
Warum nicht?
Also so sehr stören die mich auch nicht. Und es hat ja jedes Lebewesen eine Berechtigung.
Also helfen Sie mir nochmal bei der Zecke. Also das ist einfach, die ist schwer zu knacken. Nur wenn sie vollgesogen ist mit Blut, mit meinem Blut oder dem Blut meines Hundes oder einer kleinen Maus oder eines Rehs, ist sie dann interessant für die Nahrungskette oder für wen? Wer mag Zecken?
Das weiß ich nicht. Also natürlich werden ab und zu auch Vögel mal so Zecken fressen. Aber sie ist halt da. Ne? Also ich vertrete übrigens nicht die These, dass jedes Lebewesen einen Sinn hat. Ich glaube, gar kein Lebewesen hat einen Sinn. Ach. Sie sind da. Also, dass man selber einen Sinn im Leben hat, das ist was anderes. Aber Sinn für die Natur, das ist ein menschliches Konstrukt. Also, die schwimmen alle mit. Und wer sich einpasst und wer kooperativ ist, der wird wichtiger, der wird fester eingebettet, hat vielleicht auch für einen kollektiven Sinn. Aber insgesamt für das Leben auf dieser Erde, das halte ich für überbewertet.
Nicht mal Ihre Freunde, die Bäume, die uns Sauerstoff geben?
Also für sich genommen, es gibt ja ganz viele Baumarten. Also wir würden eine Baumart wegnehmen, das wäre furchtbar schade, aber dadurch würde dieser Planet nicht zusammenbrechen. Ne? Wenn Pflanzen weg wären, dann hätten wir ein ganz anderes Leben. Ja, aber es wäre auch nicht kein Leben, es wäre halt ganz anders. Dann wäre alles anders aufgebaut. Aber dass man sagt, bleiben wir bei der einzelnen Zecke, die hat den und den Sinn. Also man kann einen konstruieren. Man kann sagen, die setzt Tiere unter Stress. Die überträgt Krankheiten, ne, Borreliose auch, sowas. Es gibt ja auch unter den Tieren Krankheiten, die Zecken übertragen und stressen damit die Tiere und machen sie dadurch fitter, die Population. Ne, weil die muss dann resilienter werden. Also das kann man so erklären. Ich bin kein Freund davon.
Sie hatten mal zu Beginn Ihrer Ausbildung, Ihres Studiums, hatten Sie mal über 50 Zecken an Ihrer Wade. Das weiß, also das habe ich bei der Recherche dieses Bild, dass ich hatte gehofft, dass wir da gar nicht drüber sprechen, aber jetzt, da Sie die Zecke hier reingebracht haben, die Sie sich ja alle rausgezogen haben, also 50 Zecken.
Also habe ich aufgehört zu zählen bei 50, ja.
Sie hatten den Fehler gemacht, mit selbstgestrickten Strümpfen
über
die Wiese zu laufen. Und danach sind Sie nur noch mit Gummistiefeln gelaufen oder wie kann man das am besten verhindern?
Also das kann man am besten verhindern mit hellen, langen Hosen.
Die man in die Strümpfe steckt, oder?
Nein, braucht man eigentlich nicht machen. Also Zecken, die lassen sich so bis Kniehöhe abstreifen. Mhm. Ja, sie springen nicht, lassen sich fallen, die werden lassen sich abstreifen und dann sind die immer auf der Vorderseite und da guckt man mal kurz drüber.
Wieso sind die immer auf der Vorderseite?
Ja, wenn die sich abstreifen lassen, können sie nicht auf der Rückseite sein. Ne? Wenn man durchs Gras läuft, kommt man ja vorne dagegen.
Ah.
Also hinten nie, außer also man geht jetzt eine längere Zeit durch Gras und guckt nicht, dann können die auch hinten rumkrabbeln. Ja. Dann krabbeln die natürlich
versuchen in die Kniekehle und dann zwischen die Beine
oder genau. Und so weiter. Ne? Die suchen sich dann eine weiche Hautfalte.
Ja.
Wenn sie eine bekommen, ne, auf jeden Fall weiche Haut, damit sie nicht so tief bohren müssen. Und aber ansonsten immer vorne, immer mal kurz, wenn man wieder auf dem Weg ist, gucken, habe ich da vorne was drauf oder nicht. Und dann, also letzte, ich glaube, ich habe jetzt einmal pro Jahr einen Zeckenbiss oder so.
Ich bin nicht cool damit, wie Sie gerade merken. Und die sind auch so groß geworden. Es gibt auch so viele neue. Gut, ich will das jetzt gar nicht vertiefen. Ich will es nicht vertiefen. Ich würde sagen, wir springen schon in den nächsten Song, damit wir gleich eine etwas längere Gesprächspassage haben, die sich so ein bisschen auf Ihren Werdegang bezieht. Und wir leiten das Ganze ein durch die Old Shatterhand-Melodie. Der Komponist heißt Martin Böttcher. Und Sie haben damals offenbar regelmäßig Fernsehen schauen dürfen?
Nein.
Haben Sie es im Kino gesehen?
Also ich habe es tatsächlich, im Kino mir anschauen dürfen. Und dann kam es, wie heute auch, Zweitverwertung, ne, auch im Fernsehen. Und das, wir durften nicht viel Fernsehen gucken als Kinder, aber das durften wir gucken. Und das war wirklich, da habe ich mich lange drauf gefreut. Ich fand das so ergreifend, also auch die Melodie. Und das hat sowas von Ferne. Ich habe natürlich damals, wie alt war ich da? Ich sag mal 8 oder so. Natürlich davon geträumt, ich helfe den amerikanischen Ureinwohnern und werde später auf einem Pferd durch die Prärie reiten. Das war so quasi mal eine kurzfristige Berufsvorstellung.
Kaum geht's los, die ersten Klänge, fällt Ihnen eine Geschichte ein, nämlich welche?
Mir fällt eine Geschichte ein, weil man überlegt ja heute, weil es ja nicht ganz korrekt ist, erstmal Indianer zu sagen. Karl May hat ja auch viel zusammengelogen, muss man auch sagen. Man kann auch sagen, fantasiert, nee, aber er hat schon auch gelogen. Aber was macht das mit den Ureinwohnern dort? Und ich habe mal bei einer, das ist gar nicht so lange her, 2 Jahre oder so, in Montreal auf einer Veranstaltung, die wir zusammen hatten, einen Professor aus Winnipeg getroffen, einen Anishinaabe. Nigan hieß der oder heißt der?
Anishinaabe
ist ein Ureinwohner von den großen Seen. Der erzählte, wenn bei denen Powwow ist, ne, diese Feste, wo die singen und tanzen und so weiter, da tanzen manchmal Leute in perfekten Kostümen, aber ganz komisch und dann sind die im Moment irritiert und sagen, ach, das sind Deutsche.
Was?
So weit führt das, dass es gibt ja so eine richtige Hobbyisten-Szene und Menschen, die sich da so reinträumen und dann wird es natürlich so ein bisschen fremdschämmäßig, wenn die dort wirklich auf den echten Festen auftauchen und sich drunter mischen.
Oh.
Aber das gibt es anscheinend.
Ne? Wow.
Erzählte er mir, ne? Wo ich dachte, oh, das ist nicht so gut.
Interessant.
Ne? Ja.
Also eigenartig, wirklich sehr eigenartig.
Ja.
1964 sind Sie zur Welt gekommen in Bonn. Haben auch, glaube ich, mit Ihrer Familie erstmal in der Innenstadt gelebt.
Mhm,
eine Wohnung im 3. Stock. Ihr Vater Finanzbeamter, Ihre Mutter medizinisch-technische Assistentin. Mhm. Hat sie noch weiter gearbeitet als die Kinder, also als sie aus dem Gröbsten raus waren, oder?
Dann ja, genau. Dann hat sie halbtags, später bei vierteltags, also sie hat den größten Teil ihres Lebens tatsächlich auch in dem Beruf gearbeitet.
Sind Sie gern zur Schule gegangen?
Nee. Also, was ich auch schade finde, weil natürlich habe ich gerne meine Freunde getroffen. Und wir haben auch ziemlich viel Blödsinn gemacht, also auch auf dem Schulweg. Damals durfte man ja sehr weite Strecken alleine laufen, aber gut, es gab auch nicht ganz so viele Autos wie heute, muss man sagen. Aber die Schule selber fand ich ätzend. Also meine Grundschulzeugnisse sind auch entsprechend. Also das erste ist so, oh, alles super, Peter, lesen, schreiben, alles ganz toll. Und dann tauchten immer mehr Störmeldungen auf. Also Peter stört den Unterricht, ist ganz faul, macht keine Hausaufgaben, sowas. Ne? Stand dann auf dem Zeugnis, hat auch richtig Ärger zu Hause gegeben. Ich fand das langweilig. Also ich bin jetzt auch nicht hyperintelligent oder so. Aber ich fand den Unterricht nicht ansprechend, um es mal so zu formulieren.
Bedeutete das, dass Sie abgelenkt waren und inhaltlich auch nicht mitgekommen sind? Oder haben Sie sich die Sachen angehört, die sind haften geblieben, Sie haben gute Noten geschrieben, ohne zu üben? Oder?
Ja, also das mit dem Nicht-Lernen, das hat sich hingezogen bis zur Staatsprüfung im Forstdienst. Also ich habe auch während des Studiums nicht gelernt. Das war nicht gut.
Aber Sie sind ja durchgekommen.
Ja,
also
ja.
Das heißt, das hat Sie, der Ehrgeiz hat Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht gepackt.
Nee, es war eher der Druck. Also ich weiß, bei der Zwischenprüfung, die entschied darüber, ob man überhaupt weiter studieren durfte, habe ich mit einem Kumpel, der war genauso blöd drauf, das ist ja nicht intelligent, so, sich so vorzubereiten. Wir haben 2 Stunden vorher einfach so Karteikarten durchgenudelt. Das geht eigentlich nicht für so eine Prüfung. Also wir sind in 10 verschiedenen Fächern geprüft worden. Ne? Also das geht natürlich nicht.
Es hat aber funktioniert.
Es hat funktioniert. Ich kann mich sogar an einen Käfer erinnern. Da gab es so eine Käferausstellung, die konnte auch abgefragt werden. Da wussten halt, wir sind da so durchgeschlendert, wer will das denn schon wissen? Und da war, ich weiß, so ein Streber, ne? Ja, hier ist der Fichtenrindenbasskäfer und wir so, wir lernten so einen Scheiß und der kam dran. Und ich wusste ihn nur deswegen, weil wir den Typen aufgezogen haben. Ne? Sonst hätte ich den Namen von dem Käfer gar nicht gewusst. Und habe dann erst zur Staatsprüfung wirklich dann monatelang angefangen zu lernen, weil ich dann so einen Schreck bekommen habe durch diese Zwischenprüfung, dass ich gesagt habe, du kannst jetzt nicht dein Studium versammeln. Mhm. Aber ich habe auch schlechte Noten geschrieben zwischendurch. Ich habe auch viele gute Noten geschrieben im Gymnasium, aber Abitur auch ganz gut gemacht. Also weil ich mir Sachen, die mich interessieren, die behalte ich mir. Und durch diese Fächerauswahl konnte man es ja so ein bisschen eingrenzen.
Aber da ist in einer perfekten Welt wäre es ja so, dass da vorne eine Lehrerin ist, ein Lehrer, und es auch schafft sowas wie, also für mich wäre das Chemie gewesen oder Mathematik. Ich wüsste da gerne mehr drüber, aber ja. Es hat mich nicht gefunden. Und ich weiß auch, ich würde wirklich sagen, dass es oft auch an der Lehrerin oder dem Lehrer und an der Stoffvermittlung gelegen hat. Ja. Und es ärgert mich, weil es mir das Gefühl gegeben hat, ja, ich bin halt irgendwie ein Mädchen und die haben mit diesen ganzen naturwissenschaftlichen Sachen nichts an der Backe. Und als ich dann irgendwann mal einen tollen Nachhilfelehrer hatte für eine Sache, weil ich sonst nicht durchgekommen wäre, habe ich gemerkt, ups, hä? Kann ich ja. Es macht ja total Spaß. Ja. Und letztendlich ist es ja eine Parallele so ein bisschen zu dem, was Sie auch, ich will nicht sagen predigen, aber uns allen ans Herz legen. Am besten ist es ja, wenn wir die Dinge verinnerlichen. Also in dem Moment, wo wir anfangen, die Natur zu lieben, jetzt ganz die Natur, zu der wir ja auch gehören, aber die Dinge zu verstehen, sind wir ja automatisch in der Lage oder ist es uns ja wichtig, sie auch zu schützen und uns anders zu verhalten. Und so ähnlich ist es ja auch mit dem Lernen, ne? Wenn es doch in uns wäre.
So wäre das. Also in der perfekten Welt gäbe es für mich natürlich keine Lehrerin oder Lehrer vorne, sondern man würde mitgenommen raus. Ich habe ja mit einem Freund zusammen einen neuen Studiengang initiiert, sozial-ökologisches Waldmanagement, und der lehrt das so in die Richtung. Das ist so der erste Ökostudiengang Forstwirtschaft sozusagen. Und da geht's auch, die gehen raus, die gucken sich, die lernen Pflanzen im Zusammenhang und machen keinen Botanikschein. So, ne, dass man das alles zergliedert und dann wird's langweilig, ne? Und man sagt, hey, die Pflanze wächst da, weil das so und so ist und weil die das bekommt und auf der anderen Seite das gibt, und dann versteht man auf einmal was und sieht auch, wo Dinge schief laufen, wo sie gut laufen. Das ist anstrengend im Übrigen, aber sowas kann glücklich machen, ne? Und dieser Frontalunterricht, also für mich war das irgendwie nie befriedigend. Ne? Also man saß da, man ist festgenagelt eine Dreiviertelstunde, man darf ja ganz vieles nicht. Ne? Man muss relativ ruhig da sitzen. Das Einzige, was an Aktivität erlaubt ist, ist entweder mitschreiben oder aufzeigen. Das ist schwierig.
Das kann ich jetzt gar nicht so pauschal sagen. Also auch da hat es viel mit dem Lehrer, mit der Lehrerin zu tun gehabt, je nachdem eben wie der Stoff, ne, wie man einbezogen wurde und auch welche Bilder bemüht wurden, um Wissen auch zu verdeutlichen. Denn Bilder bleiben ja hängen. Ja. So wie auch zum Beispiel im Biologieunterricht ich es nie vergessen werde, dass ich so eine bekloppte Dillpflanze hatte. Also die ich, ja, letztendlich, ich mag nicht mal Dill, aber das hat mich so ein bisschen gelehrt, Verantwortung gelehrt. Mhm. Ne? So eine Pflanze, so erst siehst du gar nichts und dann musst du die gießen und dann siehst du immer noch nichts. Und dann siehst du immer noch nichts. Und dann irgendwann kommt da so ein kleines grünes Ding und du denkst, ja, könnte. Und plötzlich siehst du, dass es mit jedem Tag etwas mehr wird und du bist verantwortlich mehr oder weniger dafür, dass es mehr wird. Und plötzlich kriegst du so eine Verbindung. Als Kind konnte ich das nicht richtig reflektieren oder so, aber es war für mich wichtig. Und sowas, glaube ich, bringt tausendmal mehr, als wenn man irgendwas abzeichnen muss oder auswendig lernen muss. Ja. Nur deswegen bin ich da überhaupt nochmal drauf eingestiegen, weil so haben wir alle oft gelernt, für viele.
Richtig.
Zwei Tage vorher auswendig lernen, runterschreiben, noch einen Spickzettel und zack, ist es wieder aus dem Kopf. Und das ist so schade.
Ja, also das ist ein schönes Beispiel, also Vokabellernen. Grauenvoll für mich. Ne? Und wir sind ja gar nicht in die Gelegenheit gekommen, zu sprechen. Also jetzt grundsätzlich, ich habe immer gedacht, Sprachen liegen mir nicht. Aber grundsätzlich, ich war jetzt gerade mit meiner Frau noch mal ein paar Tage in Paris, ich finde es einfach schön. Also ich habe es versucht, es war sehr lustig, eine Mischung aus Deutsch, Französisch und Englisch. Übrigens eine schöne kleine Geschichte dazu. Ich bin mal auch bei einem französischen Verlag unterwegs gewesen, spätabends. Taxi war ein tunesischer Taxifahrer, der ist der Chef selber gefahren, in einem teuren Mercedes, was ich in Paris ja eigentlich nie machen würde, weil so wie die Leute da Auto fahren. Und der fragte mich, ob ich Französisch spreche. Ich sage, nur ein ganz klein bisschen, ich glaube, das reicht nicht. Auf Englisch. Dachte er, ich soll es bitte schön mal versuchen. Okay, wir sind 3/4 Stunde unterwegs gewesen im Berufsverkehr. Und wir konnten uns nachher darüber unterhalten, dass sein Vater und mein Opa beide in Nordafrika gekämpft haben. Und wir haben versucht, Parallelen zu finden. In dem Fall natürlich eine etwas merkwürdige, aber war so.
Ach.
Also ich habe mich nachher wirklich fließend mit dem unterhalten innerhalb der 3/4 Stunde. So. Und das war für mich, ist das wirklich wie so ein Schlüsselerlebnis gewesen. Man weiß das ja, man muss reden. Dann kommt das schon. Aber in der Schule hat das gefehlt.
Mhm.
Ja, das hat mir in der Schule gefehlt. Also das, was Sie eben beschrieben haben mit den Pflanzen, das habe ich zu Hause gemacht. Ich habe zu Hause irre viel geforscht. Ich habe als Kind, ich habe ja diese Geschichte mit dem Huhn und dem Heizkissen. Also
haben Sie schon mal erzählt, weil die müssen Sie unbedingt jetzt nochmal erzählen, weil es ist schon sehr besonders.
Ja,
also
ist schon ein paar Jahre her. Gut, also es ist, da war ich, weiß ich glaube 12 oder so, habe ich gelesen. Es gab hier übrigens kein Computer, kein Internet, ne? Das vergisst man heute. Wo kriegt man die Infos her? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich wollte versuchen, den Versuch von Konrad Lorenz nachzustellen, bei dem ich gelesen habe, dass er, wenn er mit den Graugans-Eiern gesprochen hat, dass die schlüpfenden Küken gedacht haben, er wäre die Mutter und sind ihm dann gefolgt. Also eine Prägung. Ja, okay, das probierst du mal. Ich habe mir ein befruchtetes Ei besorgt. Und das Heizkissen meiner Oma. Und dann musste ich ja irgendwo nachgelesen haben, was für eine Temperatur braucht das Ei. Das Heizkissen war viel zu heiß. Ich wollte das Ei nicht kochen, also habe ich einen Schal dazwischen gelegt, mit einem Fieberthermometer geguckt, ab welcher Höhe habe ich ungefähr die Temperatur, und dann musste das mehrmals am Tag gewendet werden und das über, weiß ich nicht, 3 Wochen oder so. Und das Küken ist tatsächlich geschlüpft und dachte, ich wäre die Mutter. Und das war tierisch nervig, ne? Weil es, also am Anfang war es ganz süß und das wird man ja nicht mehr los. Ja, läuft alles zwischen den Beinen rum und so, überall auf Klo, überall hin mit, ne? Man denkt, Mensch, lass mich doch mal in Ruhe irgendwann. Und dann hat es aber mein Englischlehrer adoptiert. Und da ist es sehr alt geworden. Das wurde immer schön auf seiner Schulter mit
durchs Dorf gegangen. Das müssen wir uns ganz kurz nochmal, Sie haben es jetzt so weggesprochen.
Ja.
Ihr Englischlehrer hat es adoptiert und ist mit dem Huhn auf der Schulter jahrelang umhergelaufen.
Ja, ja. Das war cool. Ja. Und ich muss sagen, ich glaube, nach 3 Wochen habe ich es abgegeben. Das wäre mir echt zu viel gewesen. Ich bin also ihm sehr dankbar gewesen, dass es übernommen hat, den Job. So Sachen. Oder meine Mutter hat ja im Labor gearbeitet, die hatte so kleine Glasfläschchen, also ganz kleine, so 2 Zentimeter hoch. Ich weiß gar nicht, was da drin war, vielleicht eine Impfdosis oder was.
Ach so.
So ein ganz kleines Glasfläschchen. Und da habe ich gedacht, mal gucken, was passiert, wenn ich da drin eine Sonnenblume ziehe. Wird die dann auch so mini? Ne? Das wollte ich einfach sehen.
So ist Corona wahrscheinlich entstanden, weil irgend so ein kleiner Sohn von irgend so einer Labor, ich glaube, ich probiere hier mal. Okay.
Genau.
Und was ist dann passiert? Und
das Sonnenblumenkerne gab es ja im Vogelfutter, ne? Und dann, es ist eine Sonnenblume gewachsen, die ist so 10 Zentimeter hoch geworden. Also muss man jeden Tag gießen, so ein Fläschchen trocknet ja ruckzuck aus. Da passt ja vielleicht 1 Kubikzentimeter Erde rein.
Aber Sie wissen nicht, was das für eine Lösung war, die drin war.
Nein, ich hatte einfach, das hat die mitgebracht. Ich sage, ich brauche so ein kleines Fläschchen. Und in der Sonnenblüte sind ja so Einzelblüten. Also außen sind diese gelben Blätter.
Ja.
Und in der Mitte ist das ja so dunkel.
Ja.
Und das sind hunderte von Einzelblüten, dieses Dunkel. Und von diesen dunklen Einzelblüten war eine Blüte oben. Die hat sogar geblüht. Aber die sah natürlich dann gar nicht aus wie eine typische Sonnenblume, was ich mir so vorgestellt habe. So, es bekam eine Einzelblüte in dran. So Dinge habe ich ausprobiert.
Mhm.
Das hätte ich mir natürlich im Unterricht gewünscht. Das hatten wir nicht.
Sie hatten auch Spinnen als Haustier.
Spinnen.
Habe ich auch.
Wasserschildkröten. Ja, also das gibt es übrigens einen schönen Spruch in Polen. ich kriege das nicht mehr wörtlich zusammen, aber sinngemäß glückliches Haus, wo Spinnen leben. Ne?
Ja, so, habe ich auch schon gehört. Und zwar jetzt gar nicht nur so Aberglaube, sondern weil die ja auch so Insekten oder so Schädlinge wegfressen.
Stechmücken, die dann alles, was man nicht so gerne mag. Ja, ja. Also es hat man früher anscheinend ein bisschen anders gesehen.
Also ich bin kein Fan.
Nee, aber ich auch nicht. Ich kann es immer wieder sagen, nein, die machen nichts und nein, alles völlig übertrieben. Und wenn, sagen wir mal, ab einer bestimmten Größe, muss ich dazu sagen, ich würde mal sagen, so ab einem Zentimeter.
Es hilft, keine Brille aufzuhaben, sagen wir es so. Denn dann kann ich die auch mit dem Glas entsorgen. Ja, ja. Die Brille muss ich sofort absetzen. Dann denke ich auch, die ist ja nicht so groß, die ist ja nicht so schlimm. Ja, das mache ich ja. Die natürlich ich töte sie nicht mehr, interessanterweise. Ja,
das ist gut, das finde ich schön. Weil auch Spinnen können träumen. Wie man mittlerweile weiß.
Auch Fruchtfliegen können träumen.
Ja, ja.
Also,
da denkt man immer, Mensch, so eine kleine eigene Welt wäre doch schade.
Nichts darf man mehr. Also wirklich, also früher war alles besser. Schon,
aber wenn man sich Gedanken macht, wird die Welt besser.
Ja.
Weil Empathie, wir hatten vorhin schon das schöne Stichwort Empathie. Und ich glaube, das ist eng verbandelt, Empathie mit Geschöpfen und mit Menschen. Also das heißt jetzt nicht, jemand, der Spinnen tötet, ist Menschen gegenüber hässlich. Aber jemand, der Spinnen nicht tötet, ist auch gegenüber Menschen nicht hässlich.
Und ich finde es extrem interessant, wie sich das verschiebt und wodurch. Mhm. Weil wenn ich mich als Person betrachte und versuche, dahinter zu kommen, wann sich das geändert hat, wann ich einen anderen Blick auf Vögel gekriegt habe, wann ich ein anderes Verhältnis zu Pflanzen bekommen habe und solche Sachen. Ich würde immer sagen, das war immer schon da. Stimmt aber nicht. Mhm. Ist gekommen. Und eben auch diese Abwehr, jetzt ein Lebewesen. Manchmal ärgere ich mich richtig, dass da so eine scheiß Motte rumfliegt, weil ich sie töte. Doch, weil ich sie töte. Ich habe auch schon mal eine Lebensmittelmotte rausgesetzt und habe dann gedacht, Bettina, jetzt ist Schluss. Jetzt hör auf. Aber es ist so interessant, dass sich das verselbstständigt hat. Ich mag aber auch, dass sich da was verändert und dass es sich öffnet oder wie auch immer man es nennen soll. Oder der Schöpfung gegenüber demütiger oder der Natur gegenüber dankbarer oder ich weiß es nicht. Daniel Gérard.
Ja.
Butterfly?
Ja.
haben Sie mitgebracht, das war Ihre erste Platte.
Das war meine erste Platte und ich glaube, natürlich werden Musikwünsche auch geprägt durch das, was so ein Elternhaus hat. Logischerweise. Es gab ja, also ich hatte ja kein eigenes Radio, zumindest am Anfang nicht. Und meine Eltern haben eher konservativ Musik gehört. Also meine Großeltern eher so wie, keine Ahnung, irgendwelche Kapellen, Märsche, sonst irgendwas. Ja. So, wahrscheinlich noch so ein bisschen durch die NS-Zeit geprägt. Oder keine Ahnung, ich will denen auch nicht so nahe treten, aber die sind ja auch schon lange tot. Aber meine Eltern, interessanterweise, eher auch konservativ Musik gehört. Also nicht Rolling Stones oder Beatles oder sowas. Ne? Wie Butterfly dazwischen gerutscht ist, weiß ich nicht. Aber das war das erste Lied, an das ich mich erinnern kann, was ich cool fand. Und da hatte ich dann irgendwann auch die Platte. Ich hatte keinen Plattenspieler, aber ich hatte die Platte. Den Plattenspieler hatten ja meine Eltern.
Auf dem Feld blüht weiß der Jasmin. Und ich ging ohne Ziel vor mich hin. Wie im Traum, da sah ich dich am Wege so allein. Wie ein Schmetterling im Sonnenschein. Butterfly, my butterfly.
Sind Sie noch da?
Ich bin noch da, ja.
Ich meinte unsere Hörerinnen und Hörer. So. Ja, aber das ist in Ordnung. Ich finde das schön, weil das wird, ich weiß nicht, wann haben Sie das Lied das letzte Mal gehört?
Oh, das ist schon lange her. Es kann sein, dass ich irgendwann mal noch mal so kurz reingehört habe, aber dass ich es mir ganz angehört habe, da würde ich sagen, das ist mindestens 50 Jahre
her. Irre. Ja, ja. Haben Sie nach dem Abitur Zivildienst oder Bundeswehr gemacht?
Nee. Bei uns, ich bin ja der geburtenstärkste Jahrgang gewesen, 64, und ich bin tatsächlich gefragt worden bei der Musterung, ob ich gehen möchte oder nicht. Das war natürlich ein bisschen unfair. Also ich passe nicht in den Panzer rein, da geht der Deckel nicht zu, ne? Mit 1,98 U-Booten, sowas wäre dann auch nicht gegangen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also es wäre nicht T2, war glaube ich so der Durchschnitt, wie man gemustert wurde, so quasi für so gut wie alles verwendbar. Ich war für wenig verwendbar und es waren eh viel zu viel in dem Jahrgang. Und da bin ich tatsächlich gefragt worden.
Das ist ja irre. Also hätten Sie, was hätten Sie gemacht? Was, wofür hätten Sie sich entschieden?
Ich glaube, ich wäre gegangen zu dem Zeitpunkt, etwas später wahrscheinlich nicht mehr. Bin ich politischer geworden. Aber zu dem Zeitpunkt, nee, ich glaube, ich wäre zur Bundeswehr gegangen.
Und hatten Sie einen ganz klaren Berufswunsch? Wussten Sie schon, in welche Richtung es gehen würde?
Nee, hatte ich nie vor Augen. Also ich wusste, es sollte was mit Natur werden. Also ich werde ja häufig auf Bäume festgelegt, aber das war eigentlich nie das Thema. Bei mir war das Thema Natur, immer schon. Und dann habe ich gedacht, okay, ich studiere Biologie, hatte auch schon einen Studienplatz in Bonn. Und dann hat mir meine Mutter so einen Zeitungsartikel vorgelegt, wo drin stand, Forstverwaltung sucht für einen internen Studiengang Bewerberinnen und Bewerber. Und so bin ich zum Thema Forstwirtschaft gekommen, weil ich dachte, okay, das ist sowas wie Waldhüter. Passt doch, super.
4 Jahre Praktika. Und es ging damit los, dass Sie da mit blauen Klamotten aufliefen und alle anderen grüne Klamotten trugen. Genau.
Also es ist unfassbar. Ich meine, es ist bis heute eine relativ geschlossene Gesellschaft. Da gibt es in anderen Zweigen ja sicher auch. Und auch Uniform.
Da möchte ich immer mal rein. Das finde ich interessant, denn warum ist dieses Studium schon eine geschlossene Gesellschaft? Was meinen Sie?
Also gut, in dem Fall war es ja ein verwaltungsinternes Studium. Dann ist es schon per se klar, weil das die Forstverwaltungen damals bezahlt haben von verschiedenen Bundesländern, diese Hochschule. Aber auch heute ist es vielfach so, dass das Kinder aus Forsthaushalten, Jagdhaushalten, Holzhaushalten sind, die in irgendeiner Form beruflich damit verbandelt sind. Nicht nur, muss gar nicht mehr überwiegend sein, aber doch viele. Mhm. Ja, und da herrscht schon so ein bestimmter Geist. Also nur als Beispiel, habe ich jetzt gerade gehört wieder von, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat mir neulich, jetzt, glaub, vor ein paar Tagen nochmal jemand erzählt. Stimmt, bei uns in der Waldakademie, eine Teilnehmerin. Wenn man da zum Beispiel sagt, bei irgendeinem Grillabend, ich esse kein Fleisch, dann wird man schon ausgelacht. In den Kreisen, weil dort wird ja gejagt, dort tötet man Tiere, die man natürlich auch isst. Ne? Und also die Toleranz in Bezug auf bestimmte Themen, die ist da nicht so stark ausgeprägt.
Das hätte ich niemals gedacht. Ich hätte wirklich gedacht, dass, also ich weiß, dass in bestimmten sowas so, was so Jagd, Klicken oder so, keine Ahnung, habe ich mal kennengelernt, so die besseren Söhne und Töchter, und es ist irgendwie so eine Suppe, in die man nicht reinkommt, wenn man da von außen kommt, ja. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es mehr sich geöffnet hätte mit all den Jahren oder in all den Jahren in Richtung Naturschutz. Denn danach klingt es ja auch ein bisschen. Letztendlich war das aber damals für Sie der Grund ja auch, jetzt mal hochgerechnet, da auch auszubrechen, weil Sie gemerkt haben, dass das, was Sie eigentlich machen wollten, dort gar nicht stattfand. Im Gegenteil, stimmt es, dass Sie mit Agent Orange, mit diesem Pflanzengift noch arbeiten mussten oder gearbeitet haben?
Also wir
haben
es zumindest gelernt. Das war gerade so die letzte Phase, wo das überhaupt noch benutzt wurde. Tormona nannte sich das, also das ist ein Bestandteil von Agent Orange. Das ist letztendlich wie heute Glyphosat. Ja, nur noch viel schlimmer natürlich, weil das als Begleitverschmutzung Dioxin aufgetreten ist.
Ne? Das wurde war, damals im Vietnamkrieg, glaube ich,
aus Deutschland geliefert. Ne? Oh. Ja, Deutschland war der größte Produzent, vielleicht der Produzent überhaupt. Auf jeden Fall wurde da auch mit Hubschrauber wurden ganze Wälder kaputt gespritzt. Und wir haben das so gelernt, dass man mit einem Läuterungshammer, so nannte sich das, wie so Inquisition, ne, kam eine Glasampulle rein und das schlug man dann in Stämme, die man beseitigen wollte, weil das billiger war als Absägen.
Moment, wir reden da, also ein Hubschrauber verteilt dieses Gift über Wäldern, um diese Wälder vorsätzlich sterben zu lassen, um dann da Holz, also Fichtenwälder entstehen.
Genau. Genau, das war der Punkt. Also bei uns, ich weiß, ein Nachbarkollege, der hat mir das auch erzählt, dass bei ihm in den Hängen noch alte Dieselfässer vor sich hin rosten, also leere, weil Diesel das Trägermittel war. Und dann hat man, also man wollte da, man hat einen Kahlschlag gemacht und dann kam diese blöden Laubbäume doch schon wieder, die wollte man nicht haben, also hat man das wie Unkraut kaputt gespritzt. Wird übrigens heute noch in Kanada gemacht. Also nicht mit Tormona, das gibt es glaube ich nirgendwo mehr, aber mit Glyphosat. Also in Kanada, die großen Kahlschläge, British Columbia, haben dort die Leute von der First Nation, die wir besucht haben, erzählt, da darf maximal, ich glaube, irgend sowas wie 3% Laubbäume nachwachsen. Die möchten Redwood nachziehen, die Provinzregierung von British Columbia. Also dürfen die Holzkonzerne, wenn sie das wiederbewalden, nur einen bestimmten Anteil Laubbäume haben. Ganz, ganz gering. Und das geht nur, wenn man die totspritzt, weil da kommen eben ganz viele Birken. Und Also das, dort wird es immer noch so praktiziert, aber bei uns war das halt bis so, ja, ich denke Anfang der 80er Jahre.
Irre. Gut, das war, Sie merkten, das kann es nicht sein. Das war ein etwas längerer Prozess, den man auch nachlesen kann. Wir dürfen nicht vergessen, Sie haben ungefähr 200 Bücher geschrieben, nicht ganz so viele, aber das Buch, mit dem Sie bekannt geworden sind, Das geheime Leben der Bäume, ist ja Ihr 15., glaube ich, schon gewesen, oder?
Ja, 16.
Oder 16. Ja, also das ist ja schon irre. Sie haben da vorher auch themenverwandte Bücher geschrieben. Mhm. Und plötzlich schreiben Sie dieses Buch und werden von der New York Times gefeiert und die Inhalte werden plötzlich beackert im wahrsten Sinne des Wortes und so weiter. Also wie interessant muss das gewesen sein? Können Sie uns ja gleich nochmal erzählen oder so eine kleine Kostprobe nochmal, bevor wir auf Ihr aktuelles Buch kommen. Jetzt aber erstmal Tracy Chapman, Baby, I Can Hold You, und geben Sie uns dazu ein Stichwort.
Liebe, das Stichwort ist Liebe. Also ich finde, das Lied ist ja schon ein bisschen älter. Ich habe das auch in einer Coverversion gehört und dann meinte mein Sohn, hör das mal von Tracy Chapman, das Original, das ist viel besser. Und er hat natürlich total recht gehabt. Ich höre übrigens sehr viel auf unsere Kinder. Das ist auch ein Privileg des Älterwerdens.
Eine Tochter und ein Sohn?
Eine Tochter und ein Sohn, ja. Beide gut verheiratet mit sehr intelligenten Menschen, die auch intelligente Ratschläge geben, die wir auch, also wir, meine Frau und ich, sehr gerne annehmen. Ich schweife ab. Tracy Chapman war ein guter Tipp. Ich finde, das ist so ein cooles Lied. Ich habe es letztes Jahr für mich entdeckt. Ich glaube, es ist aus den 80er Jahren. Ne? Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Ich finde es einfach, es ist total emotional, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Sorry.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der vielfache Bestsellerautor und Gründer der Waldakademie, Peter Wohlleben, ist heute hier zu Gast. Los ging es damals mit dem geheimen Leben der Bäume, obwohl es auch schon ein Leben davor gab. Auch schon Bücher davor, wie wir gerade festgestellt haben. Aber seitdem sind sie für viele eine Instanz, und wie wir es bei der Vorstellung schon gesagt haben, es gelingt ihnen immer wieder, sehr komplexe Sachverhalte so darzustellen, dass man Lust hat, sich darauf einzulassen, das zu verstehen. Und was bei ihnen Programm zu sein scheint, ist, dass sie nicht schwarz malen. Ich kann mir vorstellen, dass ihnen das auch manchmal um die Ohren fliegt. Dass es auch Leute gibt, die möglicherweise ihnen vorwerfen, dass man das Gefühl haben könnte, ja, sie verharmlosen da was oder vielleicht muss man es drastischer formulieren, damit sich was ändert. Wie ist Ihre Haltung dazu?
Ganz einfach. Das stimmt ja auch nicht. Also dass so einfach ist. Es ist tatsächlich so. Wir können zuversichtlich sein, weil die Lösungen liegen auf dem Tisch. Und ich glaube auch, dass wir die Kurve kriegen.
Die Lösungen wofür?
Klimawandel, Biodiversitätskrise, Umweltkrise, diese ganzen Geschichten. Ne? Also die Lösungen liegen auf dem Tisch und die lassen sich teilweise recht schnell umsetzen. Es tut offensichtlich noch nicht genug weh.
Darf ich Sie kurz fragen, ob wir über so eine Lebensspanne sprechen, die wir auch noch mitkriegen? Oder reden wir über 30.000 Jahre und dann ist, wann kommt die nächste Eiszeit?
Das weiß kein Mensch. Also im Moment sieht es ja nicht so aus. Ne? Nein, aber wir reden über kurze Zeiträume. Wir reden über Jahre, nicht über Jahrzehnte. Wie man die Lösung umsetzen könnte, damit habe ich zum Beispiel auch mit Robert Habeck schon drüber gesprochen, als er noch in den Ämtern war. Und auch mein Freund Pierre Ibisch schon im Bundestag. Und zwar geht es um das Thema, dass wir unsere Landschaft kühlen können und auch befeuchten. Hier in Berlin zum Beispiel regnet es zu wenig. Das liegt unter anderem daran, dass hier zu wenig Wald ist. Weil Wald macht Regen. Und das kann man mittlerweile auch schön nachweisen. Also wir haben zusammen auch einen neuen Think Tank gegründet, Econics Institute. Wir haben auch schon erste öffentliche Aufträge und eine Studie gemacht, wo man das sehr schön sieht, dass die Aufheizung der Landschaft, die wir nur dem Klimawandel zuschieben, und auch die Austrocknung der Landschaft signifikant davon abhängt, wie viel Wald da ist. Und das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt kommen wir noch auf die Zuversicht zurück. Meine Zuversicht gründe ich auf Fakten aus der Wissenschaft. Und jetzt kann man natürlich genauso auf Grundlage dieser Fakten pessimistisch sein. Das wäre auch möglich. Aber wenn man guckt, wie Systeme reagieren, was sie für Möglichkeiten haben, wie schnell die sich regenerieren könnten, wenn wir sie lassen, dann muss man sagen, okay, dann haben wir tatsächlich noch einiges an Spielraum. Wir sollten den nur langsam mal nutzen.
Könnte das nicht auch von denen, die nicht unbedingt auf ihrer Seite stehen, dahingehend missverstanden werden, dass sie sagen, ja, also wenn sich die Natur als so resilient erweist, dann können wir aber uns auch noch ein SUV hinstellen.
Also das, was ich vertrete, ist ja immer nur Stand heute. Also wenn wir die Schraube weiterdrehen, noch ein Grad und noch ein Grad, dann funktioniert das möglicherweise nicht mehr.
Das sind diese sogenannten Kipppunkte, die wir dann möglicherweise nicht mehr rückgängig machen können.
Zum Beispiel ist ja das Thema Golfstrom. Die Hinweise verdichten sich, dass und die Wahrscheinlichkeiten steigen, dass der erlahmt.
Oh.
Also, und dann wird es hier kälter. Oh. Hier lokal, und lokal heißt Westeuropa. Also lokal ist dann schon ein bisschen großräumiger gemeint. Das könnte dazu führen, dass hier noch nicht mal mehr Landwirtschaft möglich ist, weil wir liegen ja hier nördlich, also auf der Höhe des südlichen Kanadas, also nördlich von Montreal. Da sind zum Beispiel jetzt um diese Jahreszeit noch alle Seen zugefroren. Das geht so bis in den Mai rein. Das ist bei denen Klimawandel. Ne?
Und das war vorher nicht so?
Doch, bei denen ist das schon warm. Das heißt, wenn unsere Fernheizung ausfällt, kriegen wir zwar heiße Sommer, möglicherweise, ist ja alles nur eine Hypothese, aber möglicherweise auch so kalte Winter, dass eben Landwirtschaft nicht mehr möglich ist. Und Kachelmann, der Meteorologe, der hat das mal schön beschrieben, dass dann möglicherweise renitente weiße Europäer und Europäerinnen Asyl in Afrika beantragen und dort möglicherweise dann auf geschlossene Türen treffen. Ich finde den Gedanken sehr erfrischend.
Also wenn wir davon reden, dass sich das hier abkühlt, ja. Von was für Temperaturen sprechen wir, und sagen dann nicht diejenigen, hey, aber das ist doch wegen Erderwärmung, was denn jetzt?
Also das ist halt, Klimawandel ist ja komplex. Also dass die Erde sich aufheizt, das ist ja ohne Frage. Und das wird auch weiter so sein, aber die heizt sich halt im Schnitt auf. Manche Gegenden stärker, manche schwächer. Und die Nordhalbkugel, wenn der Golfstrom erlahmt, die heizt sich natürlich trotzdem auch auf. Aber wir sind jetzt eh schon überproportional warm durch den Golfstrom. Und wenn diese Heizung ausgeschaltet wird, dann fallen wir auf die Normaltemperaturen unserer Breitengrade zurück. Und die ist halt sehr viel unter dem, was wir aktuell haben. Also Klimawandel ist kompliziert. Die Leute wollen einfache Lösungen haben. Deswegen ist es auch keine Option, Wald auf den Klimawandel vorzubereiten. Die Frage ist, auf welchen denn lokal? Und wenn ich wüsste, wie die Durchschnittstemperatur wäre, dann wüsste ich ja immer noch nicht, wie das Wetter wird. Kriege ich Spätfröste, kriege ich starke Schneefälle, kriege ich lange Sommerdürren und heftige Winterniederschläge, dann hätte ich im Durchschnitt ja auch noch genug Regen. Nur nicht dann, wenn ich ihn brauche. Also es ist alles kompliziert. Deswegen ist mein Credo, müssen wir auch alles gar nicht wissen. Hört doch auf, an den Schrauben zu drehen. Und die Systeme, das sehen wir draußen, die pegeln sich gerade so in dem Rahmen, in dem sie es können, wieder selber ein.
Aber wir müssen sie unterstützen, beziehungsweise dürfen jetzt nicht, welchen Fehler dürfen wir jetzt nicht machen?
Also wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir denken, durch Manipulation wird es besser.
Was heißt Manipulation?
Manipulation heißt, wir pflanzen Wald oder wir wechseln die Baumarten sogar aus.
Klingt doch erstmal gut.
Ja, aber es funktioniert nicht. Ne? Also Baumarten austauschen macht man seit 200 Jahren und es geht schief.
Woran liegt das?
Also wenn man zum Beispiel arktische Baumarten wie die Fichte hier pflanzt, dann stirbt die schon seit 200 Jahren ab. Und seit 200 Jahren warnt selbst die Forstwissenschaft davor, so viele Nadelbäume hier zu pflanzen. Und 200 Jahre ist ja ein langer Zeitraum. Man macht es immer weiter. Erst Fichte, Kiefer, jetzt Douglasie und Zeder und Lärche. Es ist immer dasselbe. Also das sollten wir aufhören. Außer es wäre aus irgendwelchen Gründen überlebensnotwendig für uns. Ne? Also das ist ja zum Beispiel Getreide. Getreide wächst ja auch nicht von Natur aus. Ich esse gerne, also es ist schön, dass irgendwo keine Bäume stehen und da auch was anderes wächst. Aber für die Natur, wir wissen so wenig. Also nur als Beispiel, in einer Handvoll Walderde, so 30 Gramm, sind bis zu 1 Million Bakterienarten, 60 Milliarden Individuen, und die machen da alle was. Wir wissen aber nicht was. Also wir Pilze, in Deutschland 90% aller Pilzarten noch nicht entdeckt. In Deutschland. Wir kommen zu Insekten. Ich habe mal mit einem Gallmückenforscher gesprochen.
Mit was?
Das ist eine schöne Nachfrage. Ein Gallmückenforscher. Gallmücken machen so kleine Gallen, so kleine Zipfelchen auf Buchenblättern zum Beispiel. Da drin ist dann diese Gallmückenlarve. Also legen dann Ei ab und das Blatt produziert da so einen kleinen Knubbel. Und Gallmückenforschende sind, glaube ich, ziemliche Nerds. Ne? Ich glaube, das darf man sagen. Sorry für alle, die da in dieser Bubble arbeiten. Und da war mal einer, der hat, das war so vor anderthalb Jahren, der hat eine neu entdeckte Gattung nach mir benannt. Die heißt dann alle so Volibenia, keine Ahnung. Ne? Also dachte ich, okay, den rufst du mal an und hörst mal nach, was da so los ist. Und den habe ich im Laufe des Gesprächs gefragt und sagte, schätzen Sie denn, wie viele Gallmückenarten in Deutschland noch nicht entdeckt sind? Also der entdeckt laufend neue Arten. Ja, macht man nicht so gerne, lege ich mich nicht so fest. Also ich sage mal so eine Zahl, so ungefähr. Ja, so mit vorgehaltener Pistole würde ich sagen, so 2.000 bis 3.000. Nur Gallmückenarten. Also die meisten Leute wissen gar nicht, was das ist.
Nein.
Und nicht Gallenwespen oder sonst irgendwas, nur Gallenmückenarten. Schätzt er 2.000 bis 3.000 nicht entdeckt in Deutschland allein. Also das ist eine Blackbox. Die Natur, wir wissen da ganz, ganz wenig darüber. Und deswegen kann das Resümee nur lauten, nicht einmischen. Was wir sehen, dass man kann, auch wenn man diese Zusammenhänge nicht versteht, Fieber messen. Dem Wald. Man sieht das, die Temperatur, also Wald möchte gerne kühl sein, Wald möchte gerne viel Photosynthese machen, das kann man aus dem Weltall beobachten. Und wenn diese Parameter gut sind, weiß man, oh, die haben es im Griff. Wie müssen wir gar nicht wissen?
Das klingt ja erstmal lebbar. Also das heißt, wenn wir uns innerhalb als Gesellschaft hier in Deutschland innerhalb bestimmter Regeln bewegen und darauf achten, jetzt nicht maßlos zu sein, dass wir so viel nicht falsch machen können und dass die Natur sich vielleicht auch selbst repariert und wieder berappelt. Aber es heißt ja, dass täglich so und so viele Arten aussterben. Diese Nachrichten gibt es ja immer wieder. Also jetzt, da ich weiß, dass es 400.000 verschiedene Gallmückenarten wahrscheinlich mutmaßlich gibt, wundert es mich auch nicht, dass jeden Tag so und so viele Arten überhaupt aussterben können. Und die fehlen ja, also die sterben ja auch aus, nicht nur, weil die Evolution das so bestimmt hat, sondern weil ihnen Brutraum fehlt, weil ihnen Nahrungsraum, Lebensraum, erkläre ich mir jetzt als Laien so. Mhm. Das heißt, selbst wenn wir nichts machen, greifen wir ja schon ein.
Ja.
In diese ganze Lebenskette. Also machen wir ja automatisch was kaputt. Also wir können es jetzt nicht richtig machen, indem wir uns nicht mehr bewegen sozusagen, sondern wenn die Systeme so weiterlaufen, greifen wir ja automatisch schon ein.
Also das stimmt. Also mit nicht eingreifen meinte ich auch in Schutzgebieten. Also wenn wir sagen, also erstmal muss man verstehen, das ist ja das, wofür ich letztendlich werbe, dass alles, was wir machen, aus der Natur kommt. Also es gibt nichts, was wir selber erzeugen können. Selbst die Getreidefelder sind ja auf Regen angewiesen, den keiner machen kann. Sind auf Boden angewiesen, den man nicht machen kann. Man kann Boden nicht machen. Ne? Also man kann Erde irgendwo ankippen. Aber die muss
Dünger.
Also Dünger können wir machen, klar. Also das, wir können Chemie da reinbringen, aber wir können keinen Boden machen. Wir können keine Luft machen, wir können keinen Regen kreieren, das können wir alles nicht. Das sind aber alles die wesentlichen Substanzen. Und was wir machen, können wir säen aus und sagen, ja, guck mal, das haben wir gemacht. Nein, die wesentlichen Zutaten kommen aus der Natur und wir hängen davon auf Gedeih und Verderb ab. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihr so große Gebiete zur Selbstregulation lassen, dass das Gesamtsystem noch funktioniert. Wir testen gerade aus, wie weit wir da gehen können als Menschheit. Ich würde sagen, wir sind schon kurz vor der Grenze. Und dort, wo wir sagen, hey, das muss jetzt wirklich bleiben, damit die Systeme weiter arbeiten können, da sollten wir uns nicht einmischen. Und genau das machen wir aber. In Nationalparks werden Bäume gefällt, in Naturschutzgebieten, sagen wir wie Lüneburger Heide, da werden Schafe reingetrieben. Alles idyllisch, alles gut, aber wir greifen dort in Prozesse ein, wo wir sagen, aber doch nicht in Schutzgebieten.
Torflandschaften in Moore und so weiter.
Ja, ne? Also dann lass die Natur das selber machen, weil wir haben nicht verstanden, wie die das kann. Und diese Welt leidet ja nicht daran, dass Menschen zu wenig machen, sondern dass sie zu viel machen. Und dann bitte nicht in Schutzgebieten. Und die müssen auch größer werden.
Tina Turner, schieben wir hier jetzt rein. Let's stay together. Kriege ich einen Satz dafür?
Ja, Kennenlern-Titel von mir und meiner Frau, wobei meine Frau das vehement bestreiten würde. Die würde sagen, nein, es war Lionel Richie, hello, das ist unser Lied. Und ich sage, nein, meins nicht.
Ich meine, Let's Stay Together, es hat sich bewahrheitet bis jetzt.
Definitiv, ja, wir kennen uns seit über 40 Jahren.
Let me say the same, baby, since we've been together. Loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to.
Radio 1, die Hörbar Rust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Peter Wohlleben ist heute hier. Er ist der Gründer der Waldakademie. Er ist Naturschützer. Er ist auch Förster. Vielfacher Bestseller-Autor. Es gibt ein neues Buch, über das wir jetzt sprechen. Gleich eine Frage noch. Haben Sie denn jetzt, da Habeck weg ist und diese Welt sich sowieso so komisch gerade weiterdreht und diese Naturschutzbelange aus verschiedenen Gründen in den Hintergrund geschoben werden, so nach dem Motto, ja, schon, aber es gibt ja jetzt auch Wichtigeres, diese Multikrisen, also haben Sie überhaupt noch Neudeutsch Allies, haben Sie überhaupt noch Leute an Ihrer Seite, die Ihnen genug Gehör schenken und genug Einfluss haben, dass das auch umgesetzt wird?
Jein, also genug Gehör, weiß ich nicht. Das war übrigens auch vorher schon so. Also nur weil Leute zuhören, heißt es ja nicht, dass daraus irgendetwas erwächst.
Ja, aber hören ist erstmal der erste.
Das ist schon mal die Hoffnung, genau. Also das denke ich, ja, doch, das schon. Ne? Und das Netzwerk wird ja größer. Ich erlebe auch gerade eine Verschiebung im Naturschutz, also hin von dem bisschen Old-Fashioned-Naturschutz, das sind die großen Naturschutzverbände, hin zu den Influencern. Also da passiert gerade was unter dem Radar etwas älterer Menschen wie wir, ich kriege es zum Glück mit über die Kinder, weil gerade auf diesen Social-Media-Geschichten, da passiert wirklich ganz, ganz viel. Da tauchen auf einmal Gesichter auf und die auch wirklich einen großen Einfluss haben, ja, auch in der jeweiligen, ja, Altersgruppe. Also wirklich, also da tut sich was. Also auch da kann man zuversichtlich sein, dass man sagt, ja, die machen das halt anders. Die machen das nicht in großen Verbänden mit 1 Million Mitgliedern oder so, sondern die machen das über Follower auf Social Media und auch sehr, sehr erfolgreich. Also da tut sich auch gerade sehr, sehr viel. Also ich würde sagen, es war die Frage, das Netzwerk wächst und mir macht eher Sorge, dass Politik aktuell sich radikalisiert, sehr weit nach rechts abdriftet, global, weil letztendlich Naturschutz ist ja Menschenschutz. Also die Natur als solche, die wird ja überleben. Über große Zeiträume, über die wir vorhin sprachen. Und entscheidend ist eigentlich Demokratie. Demokratieerhalt, ohne die funktioniert Umwelt und Naturschutz nicht. Und da sind wir wieder bei Empathie, weil Demokratie ist ja letztendlich die in Gesetze gegossene Empathie.
Und, ja, schön gesagt.
Und die geht flöten. Ich hoffe einfach, dass wenigstens innerhalb Europas die verschiedenen Länder die Kurve kriegen. Da blicken wir mit Sorge in einige Staaten.
Und auch aber auch ins eigene Land.
Unser eigenen, ja, auch. Ne? Ah, ja. Und auch da kann man nur sagen, das habe ich auch gelernt. Auf der einen Seite kann ich schon auch ganz schön draufhauen. Also bei Leuten, wo ich sage, Leute, ihr seid in einem politischen Amt, ihr macht da richtig Mist, dann müsst ihr das auch aushalten, die Kritik. Aber ich glaube trotzdem, dass der bessere Weg ist über Empathie. Dass man den Leuten einfach dieses Mitleid oder Mitgefühl näher bringt für die, ja, Mitwelt, Umwelt und darüber eben auch Empathie für Menschen.
Die Konkurrenz ist groß, die Aufmerksamkeitsspannen werden kleiner. Das hat sich schon verändert. Ne? Also auch mit Sicherheit auch, was Ihre Themen angeht und auch was das Rezipieren Ihrer Inhalte und der Bücher angeht, kann ich mir vorstellen.
Gut, das kann ich schlecht beurteilen in Bezug auf meine eigenen Bücher. Ich meine, ich mache ja auch, bin ja auch im Bereich Podcasts und Social,
stimmt,
Media unterwegs.
Jeden Dienstag haben Sie Peter Unterwald.
Genau. Ich war übrigens auch eine Idee von meinem Sohn.
Finde ich gut.
Und auch da, also da erreiche ich wirklich viele Leute.
Schön.
Wo man einfach sagt, ja, also das Buch selber, auch das, da wird ja immer wieder ein Abgesang betrieben, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass sich das halten wird, weil es einfach was Haptisches hat. Ne? Also es spricht ja ganz andere Sinne an. Aber selbst wenn sich da was verschieben würde, Richtung Hörbuch oder anderer Medien, dann ist das halt so. Also als das Buch aufkam, die Romane aufkamen, da wurde ja auch davon geredet, dass die auf gut Deutsch gesagt verblöden. Ne? So sind Romane früher, ich weiß gar nicht, sagen wir mal, das muss 18. Jahrhundert gewesen sein oder so, dass das verteufelt wurde. Als das Radio aufkam, hatten wir dieselbe Diskussion beim Fernsehen, dieselbe Diskussion beim Computer, beim Handy und so weiter. Also da bin ich relativ entspannt.
Das geheime Leben der Bäume ist auch, glaube ich, als Graphic Novel erschienen oder so, was ich für eine sehr, sehr gute Idee halte, wirklich, weil ich auch Menschen unseres Alters oft, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen nicht so gern zum Buch greifen oder unkonzentriert sind. Mhm. oder so. Deswegen ist das, glaube ich, wirklich eine gute Alternative noch. Jetzt geht es gleich um Bakterien, aber erst geht es um, aha, da ist es nämlich, das geheime Leben der Bäume. Good Times, schick, haben sie sich ausgesucht. Jetzt bin ich gespannt, wofür dieses Lied steht.
Also das war unsere erste USA-Kanada-Tour zum englischen Buch Das geheime Leben der Bäume, The Hidden Life of Trees. Und das ist ja auch da eingeschlagen, wie bekloppt. Also ich weiß, wir kamen da an verschiedenen Flughäfen und da lief das da über den Ticker.
In 30 Ländern war das, glaube ich, auf Platz 1.
Das ist wirklich irre. Und man denkt immer, das gibt's hier nicht. Ne? So, und da, ich weiß, ich habe mich relativ häufig dieses Lied gehört und es hat sich irgendwie so in der Kombination eingebrannt.
Vielleicht können wir dieses Lied nochmal abmoderieren, indem Sie nochmal so ein paar Sätze dazu sagen, wie das für Sie gewesen ist. Sie sind doch auch bestimmt, also wenn die New York Times Sie feiert, also Sie und die auch die Inhalte, also ich meine, das ist ja natürlich toll. Ich habe Ihnen vorhin schon gesagt, Sie sehen aus wie Moby. Wahrscheinlich, also ja, vielleicht sind Sie da für den Moment auch so ein Naturpopstar gewesen, ich weiß es nicht. Haben Sie zahlreiche Interviews gegeben? Waren Sie da in Shows? Waren Sie da zu Gast? Wie hat sich das dargestellt?
Ja, genau so. Also es ging von einer Talkshow in die andere, Auftritte vor gefüllten Sälen. Ich weiß, in Toronto gab es sogar so wie eine Art Schwarzmarkt vor Tickets vorher, weil einfach alles schon länger ausverkauft war. Also es war einfach total verrückt. Ne? Also und letztendlich ist das bis heute so. Ich unterhalte mich häufiger mit meiner Frau darüber, dass man denkt, auch jetzt nach 10 Jahren, das ist doch nicht wahr.
Also wir müssen dazu sagen, dass der Kontrast eigentlich auch größer nicht sein könnte. Ich kriege jetzt den Ort Hümmeln.
Hümmel.
Ja. Sie leben in einem, also ob es mitten im Wald ist, weiß ich nicht, aber Hümmeln muss, das ist sehr, sehr klein und ein kleines Fachwerkhaus, Forsthaus, ich weiß es nicht.
Genau, außerhalb, nochmal so einen Kilometer außerhalb vom Ort, ein Forsthaus im Wald. Also es ist cool, wir haben so eine kleine Wildkamera aufgehängt. Da ist also kommt mindestens einmal pro Woche kommt da eine Wildkatze vorbei. Also es ist wirklich ganz ruhig. Ne? Wildschweine, Rehe, Füchse und so weiter. Also es ist einfach cool.
Oh, da muss ich Sie kurz nach Igeln fragen. Mhm. Wie sieht's aus?
Also bei uns haben wir wenig Igel, aber das ist von der Landschaft her, gibt es das auch nicht hier. Ne? Also wir sind, das sind eher andere Tiere, die bei uns unterwegs sind.
Ich befürchte so einen Igelmangel.
Also es kann gut sein, ne? Also das ist ja, blöderweise rollt er sich halt immer zusammen, wenn Gefahr ist und das ist auf Straßen sehr ungünstig.
Schlechte Idee, ne? Ist ja so.
Die Strategie ist auf moderne Zivilisation leider nicht ausgerichtet. Dann kommen diese ganzen Mähroboter dazu, die ja mittlerweile doch etwas igelfreundlicher geworden sind, aber es hat schon schwer, ja.
So, da gibt es jetzt also dieses neue Buch, Bakterien, die heimlichen Helden. Wie sie uns Menschen prägen und die Natur beeinflussen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Ihr Verlag gesagt hat, Mensch Peter, können wir das nicht irgendwie anders nennen? Muss das Wort Bakterien da drin sein? Die Leute finden das unangenehm. Mit Bakterien assoziieren die meisten Menschen wirklich nichts Schönes. Und Sie sind angetreten, um das zu ändern.
Genau, weil wir, glaube ich, einen Perspektivwechsel brauchen. Wir sehen die Welt logischerweise aus menschlicher Sicht, wie soll es auch anders gehen? Und das ist sehr einseitig. Also Bakterien haben wahrscheinlich das gesamte Leben auf dieser Welt erfunden. Also nicht nur gestaltet, sondern erfunden. Also auch Mehrzeller erfunden, Pflanzen erfunden. Überall stecken Bakterien drin.
Gibt es einen Platz, der ohne Bakterien ist?
Nein, gibt es nicht. Also es wird sicher irgendwo im Innern eines Steins oder so. Ne? Also das gibt's. Aber ansonsten in der Luft sind Zehntausende pro Kubikmeter, auf allen Oberflächen, in jeder Zelle teilweise bis zu 100.000 Stück. Wir denken ja immer automatisch an Haut- oder Darmbakterien. Das ist ja ein alter Hut mittlerweile und da wissen wir, ja, da gibt es auch ganz viele gute. Aber dass die überall drin sitzen, dass die wie so ein Puppenspieler über das Nervensystem uns auch steuern, das hört sich jetzt ein bisschen befremdlich an, wo man denkt, Moment mal, ich bin doch nicht fremdgesteuert. Nee, das ist doch unser Körper. Also andere Zellen, die frei rumvagabundieren, sagen wir mal, wie rote und weiße Blutkörperchen, die sind ja auch nirgendwo angebunden. Das akzeptiert man als körpereigen. Aber Bakterien, die da rumwuseln und die übertreffen alle menschlichen Zellen um Größenordnung, da haben wir Vorbehalte, aber das sind wir.
Lieber Herr Wohlleben, ich habe schon Probleme mit den Atomen. Mhm. Ja, also mir vorzustellen, dass hier alles aus Atomen besteht und dass wahrscheinlich sogar Bakterien aus Atomen bestehen. Ich kann mir das wahnsinnig schlecht vorstellen. Aber wir versuchen es mal.
Ja.
Diese Bakterien, es gibt ja dann wahrscheinlich in uns, also gehen wir mal von uns als Versuchsfeld aus oder als aus wie vielen verschiedenen Bakterienstämmen bestehen wir? Können Sie das beantworten?
Nein, das weiß man nicht. Wir konzentrieren uns mal auf die Hände. Da kann man es etwas genauer sagen. An den Händen gibt es so grob geschätzt 4000 Bakterienarten.
Arten.
Also von denen man weiß, vielleicht sind es auch noch mehr. Und jeder Mensch hat davon so im Schnitt so um die 150. Individuell, so wie ein Fingerabdruck. Also jeder Mensch hat das individuell zusammengesetzt aus diesen 4150 Arten. Und die rechte und die linke Hand unterscheiden sich da auch noch um 87%. Also die linke Hand ist ein eigenes Ökosystem, die rechte auch. Wir wissen nicht warum, aber das hat alles seinen Sinn. Und diese kleinen Kerlchen, die verteidigen uns auch. Wir versuchen die ja beim Händewaschen immer loszuwerden und man sagt, Moment mal, aber der größte Teil davon ist doch gut. Das sind ja wir. Das ist wie körpereigene Zellen. Und die verteidigen uns auch mit sowas wie Pfeil und Bogen. Die haben.
Bestehen Zellen aus Bakterien?
Also in den Zellen sind Bakterien drin. Okay. Und zwar nennen wir die nur anders. Wir nennen die Mitochondrien. Wir sagen, ach, das sind Zellkraftwerke, als ob da so ein kleiner, so eine kleine Gasturbine läuft oder so. Nein, das sind Bakterien, die haben sich da eingerichtet. Die teilen sich übrigens auch selbstständig. Die haben mit unserer sexuellen Vermehrung gar nichts zu tun. Das machen die alles schön unter sich aus. Also überall sitzen diese Knilche drin und gucken, dass ihr Raumschiff rund läuft. Und das sind wir. Und nur von der Vorstellung her. Jetzt würde man sagen, Moment mal, aber dass wir Bakterien sind, das kann man sich jetzt echt schlecht vorstellen. Überlegen wir doch mal, wie das mit Körperzellen ist, mit Neuronen in unserem Gehirn. Da sind ja so, je nachdem, wo man nachschaut, 70 Milliarden von diesen Zellen. Und wir wissen bis heute nicht, wie die sich zusammentun und sagen, das bin ich, wenn man in den Spiegel guckt.
Sie haben mich längst verloren, aber sprechen Sie gerne weiter.
70 Milliarden Zellen, die sich so miteinander abstimmen, dass daraus ein Ich wird. Das weiß man nicht, wie das geht. Das übersteigt eigentlich schon die Vorstellungskraft. Ja. Sie haben vollkommen recht. Und die Bakterien mischen da möglicherweise mit. Also möglicherweise erzeugen die zusammen unser Bewusstsein. Also dass wir nicht sagen können, die körpereigenen Zellen, das sind wir. Und die Bakterien, die da rumfummeln, das ist irgendwas anderes. Das sind auch wir. Das guckt auch mit in den Spiegel morgens. Und wenn man sagen würde, nee, die sind immer hässlich, die will ich loswerden, dann wären wir nicht mehr.
Was viele Menschen machen, also Stichwort Hygiene, wenn ich das richtig, also eine Freundin von mir ist Hautärztin und die flippt regelmäßig aus, wenn sie sieht und hört, was sich Leute alles auf die Haut ballern. Mhm. Und vor allen Dingen auch an Reinigungslotionen, also diese sogenannte Mikrobiom. Wir haben ja, wie Sie eben schon gesagt haben, gelernt, es gibt ja auch ganz, ganz viele wichtige Bakterien. Wenn wir die richtigen Bakterien nicht im Darm haben, sieht es schlecht aus. Sehr, sehr, sehr schlecht. Dasselbe gilt, glaube ich, für die Hautbarriere. Und das sind so ein paar Sachen, ne, die man die selbst ich mir so ein bisschen erklären kann oder die so ein bisschen einleuchten. Aber das würde, sich danach zu richten, würde für viele Menschen bedeuten, dass sie ihr Selbstbild und ihr dieses, was sie brauchen, um sich wohlzufühlen, auch um sich sicher zu fühlen, komplett ändern müssten. Es gibt ja Menschen, die sich unwohl fühlen, wenn sie nicht jeden Tag duschen.
Ja.
Es gibt sogar Menschen, die sich jeden Tag zweimal duschen. Wir reden nicht davon, Feldarbeit, viel Schweiß, Sport und so weiter. Selbst da müsste man sich nicht den Körper einseifen. Meine Haut würde ausrasten, die ist viel zu empfindlich. Aber es gibt Menschen, die sich daran so gewöhnt haben und sich dann eben auch abends abschminken, Reinigungsmilch, Seife, Lotion. Selbst wenn es pH-neutral ist, nimmt es ja etwas vom Körper weg. Also würden Sie auch raten, weniger von all dem Kram zu nehmen?
Und vor allem die richtigen Sachen. Also die Bakterien auf unserer Haut, das sind ja auch wir. Und diese Bakterien haben zum Beispiel teilweise die Aufgabe von Wachhunden. Also die halten uns schädliche Konkurrenz vom Leib. Und wenn wir die jedes Mal mit runter raspeln, ist das nicht die allerbeste Idee. Ich sage mal ein schönes Beispiel aus der Forschung, was jetzt aktuell aufgeschlagen ist. Die Fraunhofer Gesellschaft hat eine Zahncreme entwickelt, die nur noch die schlechten Bakterien im Mund bekämpft. mit Zahnpasta, ich ja auch zugegebenermaßen,
interessant,
setze immer diese gesamte Besatzung kräftig runter. Auf null kriegt man es ja nicht hin, aber man dämpft alle ab,
ja, ja,
mit der Folge, dass die Schlechten immer einen hohen Anteil behalten. Die gehen ja wieder mit hoch.
Mhm.
Und diese Zahnpasta, es ist die erste, ich glaube im Moment ist es sogar vergriffen, die
Spätestens jetzt,
genau, die nur die Schlechten bekämpft und die Guten nicht. Und dadurch kann man das endlich mal kippen, das Verhältnis. Das sind die Schlechten sind die Parodontose verursachen und so, was ja wiederum aufs Herz schlägt. Ne? Das hat ja ganz, ganz viele Auswirkungen, was da im Mund passiert. Man sagt, ja Leute, stimmt, man weiß jetzt seit vielen Jahrzehnten, es gibt gute und schlechte Bakterien und immer bekämpfen wir alle. Mit der Seife, mit der Zahnpasta, mit Antibiotika, ne? Wo man sagt, Leute, bekämpft doch bitte gezielt nur die, die wir nicht wollen. Und die, die zu unserem Körper gehören, lasst die doch bitte leben. Also da in die Richtung müsste das gehen.
Die anderen gehören ja auch zu unserem Körper, aber sie sind destruktiv, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jein, also es gibt welche, klar, die sich dort grundsätzlich finden, auch die nur schlecht werden, wenn sie Überhand nehmen. Aber es gibt natürlich auch angreifende Bakterien, ne? Die unseren Körper besetzen möchten. Ne?
Und woher kommen die?
Also ich schwirre durch die Luft, die nehmen wir mit den Speisen auf. Ne? Das ist ja das typische verunreinigtes Fleisch sein. Ne?
Nicht abgewaschenes Gemüse?
Solche Geschichten. Das sind auch Krankheitskeime, die ich per Handschlag übertrage und so weiter und so fort. Also da gibt es immer mal wieder auch angreifende Bakterien. Bakterien und Urbakterien, das sind ja die artenreichsten Gruppen überhaupt auf diesem Planeten. Also das wäre so, als wenn wir sagen würden, Tiere sind gut und Pflanzen sind schlecht. Bei beiden gibt es für uns gute und schlechte Arten. Und so ist es bei Bakterien auch. Nur aktuell ist es so, dass wir die allgemein immer durch die Brille der Hygiene sehen. Ne? Und das Thema Achtsamkeit hatten wir vorhin mal kurz. Dazu gehört es auch, die körpereigenen Bakterien zu pflegen. Und die danken einem das. Wenn man zum Beispiel mehr Sport macht, dann schütten die entsprechend Glückshormone aus. Das ist das, was manche Leute antreibt. Das sind ja unten die sagen, hey, das bringt unser Raumschiff in Schwung und feuern da unten Glückshormone raus, die über den Darm, über die Nerven direkt ins Gehirn funken. Also da freuen sich eigentlich die Bakterien. Das sind die Glücksgefühle, die man im Sport hat. Das ist die Rückkopplung der Darmbesatzung, die sagt, mehr davon.
Wie, in welchem Zusammenhang stehen Bakterien und Hormone? Also entstehen Hormone durch Bakterien?
Ja, also Bakterien produzieren Hormone. Und es gibt wissenschaftliche Ansätze, die sagen, dass unser Nervensystem im Ursprung konzipiert wurde von Bakterien, um mit uns zu kommunizieren. Und dass dann erst das Thema Muskelsteuerung und so weiter kam. Also das ist eine Kommunikationsleitung unserer Stammbesatzung, die versucht, uns zu steuern. Es gibt zum Beispiel auch Hinweise, wenn man sich rohkostreich ernährt. Wenn man das eine Zeit lang durchhält, man muss es durchhalten, das ist wie beim Sport. Dann stellt sich die Besatzung um und sagt, wir wollen mehr davon. Und Menschen, die 2 Wochen reichen dabei Rohkost schon, die kriegen anschließend Bilder vorgehalten mit Hamburgern und Fritten und keine Ahnung was. Und Rohkost, es wird per MRT-Scans gemacht, also wissenschaftlich wirklich knallhart. Und dann sieht man, dass die Probandinnen und Probanden, die vorher viel Rohkost gegessen haben, dass da das Hirn feuert, also Glückshormone feuert, wenn die Rohkost sehen. Ne? Also diese Durststrecke, man braucht eine Durststrecke, um die eigene Bakterienbesatzung zu trainieren, aber dann hält die uns bei der Stange. Und wir denken ja, das ist unser Wille, wir sind beinhart. Also, nee, das sind schon die Kleinen da unten, die merken, hey, das tut uns gut. Mehr davon.
Ich habe das mit Wasser im Selbstversuch damals gehabt. Ja. Ich habe viel zu wenig getrunken und vor allen Dingen auch gar kein Wasser und habe dann, wie Sie sagen, 2 oder 3 Wochen habe ich das durchgezogen, dass ich jeden Tag so 1,5 Liter stilles Wasser. Ja. Und ich habe gemerkt, dass ich meinen Körper dadurch zu Durst überhaupt erzogen habe und Lust auf Wasser.
Ja.
Hätte ich vorher nie, also war nie meine Wahl. Und konnte meinen Körper davon, oder wahrscheinlich war nicht ich es, sondern meine Bakterien waren es.
Aber das sind auch Sie.
Das ist der Punkt. Ja, das bin ich, das, ja, stimmt. Ja, ja.
Aber in dieser Sprache ist es wieder, irre da ist schwer, es, dieses, das hinzubringen, zu sagen, das sind eigentlich wie körpereigene Zellen, nur die haben einen eigenen Willen. Und das finden wir, glaube ich, komisch. Die kommunizieren auch, die haben eigene Sprachen, die führen teilweise richtige Kriege gegeneinander. Da ist irre was los. Und dass das ein Körperbestandteil sein soll, wie Finger oder Haare oder so,
Ja, zumal es sich um Milliarden handelt, die da in uns rum vorwerken.
Aber zum Glück, muss man sagen.
Ha, 2 Songs haben wir noch. Wir verlosen übrigens 3 Exemplare dieses Buches und denken uns jetzt, während die Musik läuft, eine richtig gute Frage aus. Ich kann das nicht richtig aussprechen. Wann darin?
Wandarin, ja.
Ja, von Nordmann.
Also in Schwedisch heißt es, glaube ich, Nutman. Ne? Ja, aber ich gut. weiß, wir haben auch immer gesagt Nordmann. Ja.
Nutman. Ja. Und wofür steht dieser Song?
Der steht für die Schwedenurlaube. Wir haben früher viel mit den Kindern, wir fahren immer noch nach Schweden, aber als die Kinder klein waren, Kanutouren in den abgelegensten Gebieten, 2 Wochen mit Proviant auf irgendwelchen Wildflüssen und haben dann, wenn wir von der Fähre gerollt sind mit dem Auto, wir haben die Nachtfähre immer genommen, Kiel-Göteborg, dann das natürlich diese Lieder aufgedreht.
Sie wollten mal nach Schweden auswandern, ne?
Ja, das hatte ich mal kurz überlegt, als ich durch die Forstwirtschaft sehr unter Druck geraten bin, wo wir gesagt haben, nee, also das ist einfach nicht zum Aushalten. Aber zum Glück haben wir es nicht gemacht.
Zum Glück. Bakterien, die heimlichen Helden, wie sie uns Menschen prägen und die Natur beeinflussen. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, sagen, dass dieses Buch, also unterhaltsam doch, ich würde so weit gehen zu sagen, dass es durchaus einleuchtend und unterhaltsam geschrieben wurde. Ich stelle mich ein bisschen blöd an manchmal, wenn ich da abstrahieren muss. Also das muss ich dann 2-3 Mal lesen, um bestimmte Dinge zu verinnerlichen oder zu verstehen. Also ich möchte nicht den Eindruck erweckt haben durch meine komischen Fragen, das sei ein Buch, das irgendwie zu wissenschaftlich aufgezogen ist oder so, gar nicht. Denn das ist ja Ihre Stärke, dass Sie eben die Dinge so auch mit Beispielen versehen, dass es eigentlich einleuchtend ist. Aber es ist schon ein großes Thema.
Ja, es ist das wichtigste Thema auf dieser Erde. Also seit 4,2 Milliarden Jahren werkeln die daran rum und haben teilweise alle 20 Minuten eine neue Generation.
Warum haben Sie so eine schlechte Lobby?
Die haben eine schlechte Lobby, weil sie klein sind und deswegen wahrscheinlich als eines der letzten Lebewesen entdeckt worden sind. Und man forscht eben noch nicht so lange daran. Das geht erst seit der Einführung der Mikroskope und selbst dann hat man sie nicht sofort auf dem Schirm gehabt. Und man kennt auch sehr, sehr wenige Bakterienarten bis jetzt. Und ja, wir fangen logischerweise mit den großen Sachen an. Also Wale, Elefanten, sowas. Ne? Und alles gut erforscht. Selbst da gibt es ja noch große Geheimnisse. Und die artenreichste Gruppe, das ist so überbordend, also ich glaube, dann bräuchten wir nochmal 1000 Jahre Wissenschaftsgeschichte, um annähernd zu erfassen, was da los ist.
Wenn Sie mir jetzt noch sagen, dass Bakterien träumen, dann verliere ich den Verstand.
Das weiß ich nicht, aber wir kennen Einzeller, also quasi Verwandte, also auch einzellige Lebewesen, die für die Hirnforschung genutzt werden, weil sie offensichtlich so ähnlich denken wie wir. Also warum nicht auch träumen?
Ja gut, es gibt ein paar Leute, die, von denen ich mir schon vorstellen kann, dass sie so ähnlich denken wie Bakterien, sagen wir es mal so. Sie haben eben, als wir überlegt haben, was wir für eine Gewinnfrage nehmen, haben Sie eine vorgeschlagen und ich finde aber, die ist zu spannend, um sie sozusagen auszulagern.
Ich hätte vorgeschlagen, lassen Sie überlegen, nehmen wir Spülschwamm oder Spülbürste. Wo sind mehr Bakterien drauf?
Mehr schlechte Bakterien, muss ich ja jetzt fragen.
Was ist hygienischer in der Küche, genau. In dem Fall ja, tatsächlich schlechte Bakterien. Und es ist mit Abstand der Spülschwamm.
Ja, glaube ich.
Das ist eine groß angelegte Untersuchung. Interessanterweise in den nordischen Ländern wird mehr Spülbürste genommen, bei uns eher der Spülschwamm. Und da sind halt bis zu 1 Milliarde von den Viechern drin und auch einige nicht besonders gesunde. Und deswegen entweder Spülschwamm benutzen und sehr häufig austauschen oder lieber die Spülbürste.
Nee, es gibt eine viel bessere Lösung, finde ich, nämlich waschbare Schwämme. Die sind super. Ja. Also die liebe ich wirklich sehr. Die gibt es auch mit so einer Topfreiniger, mit so einer härteren Beschichtung und so. Die nehme ich seit Jahren nur noch. Und ja, die lassen sich jahrelang bei 60 Grad waschen, wenn man es drauf ankommen lässt.
Aber auch da muss man ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, ja, also von den Temperaturen reicht das möglicherweise nicht ganz aus. Da kommt es dann auf das Waschmittel an. Ne? Ob das zum Beispiel Sauerstoffbleich oder sowas dabei ist. Weil die Viecher halten ganz schön viel aus.
90 Grad kann man aber auch.
Ah, das ist gut.
Dann geht's.
Das sollte lang.
Dann geht's, okay. Ja. Nein, stattdessen stellen wir folgende Frage. Welches Instrument spielt Peter Wohlleben, wenn er denn Zeit hat? Ist es A, die Orgel, B, die Ukulele oder C, die Baumharfe? Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse rein, damit wir Ihnen das Buch zuschicken können, wenn Sie das Glück haben zu gewinnen. Für Sie ist das jetzt der Auftakt zu einigen Veranstaltungen und Lesungen, kann ich mir vorstellen. Wie kommt man an die Termine?
Also auf der Seite des Verlags, Pieper Verlag, Schrägstrich Peter Wohlleben, da sind die Lesungstermine aufgeführt, da kommen auch laufend jetzt welche dazu. Da sind wir in der Planung drin. Also es ist so quer durch die Republik von Nord nach Süd und Ost nach West. Jetzt nicht allzu viel. Ich mache keine richtige Tournee oder so. Aber ich gucke, dass alle Regionen so ein bisschen bedient.
Ja, super. Natürlich möchte ich es keinesfalls versäumen, auf die schöne Lesung mit Ihnen hinzuweisen. Peter Wohlleben am 11. Juni um 19 Uhr im großen Sendesaal des RBB in der Masurenallee. Noch gibt es Karten. Also 11. Juni um 19 Uhr. Herr Wohlleben, dann können wir noch mal einen kleinen Verweis machen zur Waldakademie. Unter welcher Homepage kann man sich da schlau machen? Denn Sie geben, da gibt es ja auch Seminare, Waldführungen. Mhm. Ich weiß, dass, ob es diesen Rabatt noch gibt, weiß ich nicht. Ich hoffe ja, dass Kinder und Jugendliche eine 50-prozentige Ermäßigung kriegen.
Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil ich mich in die operativen Sachen nicht einmische bei Sohn und Schwiegertochter. Okay. Aber, also erstmal gibt es da jede Menge, einfach unter waldakademie.de. Und ich bin fast jedes Wochenende privat im Café. Da gibt es ja auch ein schönes Café. Und da esse ich immer eine Waffel, mindestens eine pro Wochenende. Und wenn man mich da trifft, können die Leute mich wirklich gerne ansprechen. Ich würde mich ja nicht da reinsetzen, wenn ich da anonym unterwegs sein wollte.
Nein, okay. Es ist so lustig, wie Sie sich da jetzt gerade selbst beschrieben haben, wie so ein Tier im Zoo. Ich bin immer in diesem Café und ich esse immer eine Waffel. Und wenn dann jemand kommt und mir eine Frage stellt, dann ist das total okay. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, dass Sie so geduldig meine Fragen beantwortet haben. Wir gehen raus mit dem Versäumnis, dass wir zwar einen Song rausgesucht haben, wir haben ihn aber nicht gespielt. Sie haben die Sängerin Tori Amos mit ihrer Arbeit zu einem Song inspiriert. Sind Sie sich mal begegnet?
Nein, nie. Mir ist heute in Kulturkaufhaus Dussmann eine Platte in die Hand gefallen von ihr, eine CD. Tori Amos habe ich vorher nie gekannt, aber ich habe eben gehört, dass sie diesen Song The Hidden Life of Trees als Inspiration aus dem Buch genommen hat, wo ich auch dachte, wow, das ist cool.
Hans Zimmer wird diese Sendung oder dieses Gespräch hier beschließen mit Cornfield Chase. Noch ein Satz dazu?
Bester Film aller Zeiten, Interstellar. Beste Filmmusik aller Zeiten. Einfach ergreifend, unfassbar, was da zusammengekommen ist. Das kann ich anders nicht in Worte fassen.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Danke für die Einladung.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.